Hallihallo, du bist hier beim Zweifelsfrei-Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstwertgefühl, für erfüllte Beziehungen und Lebensglück. Mein Name ist Angelina, ich bin Psychologin, traumaorientierte Körpertherapeutin und mein Anliegen ist es, mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit, dich darin zu unterstützen, pur und echt du selbst zu sein, in deine Wahrheit, in deine Kraft zu kommen, dich in erfüllten Verbindungen zu erleben und all das zu transformieren, was dich davon abhält. Dafür schauen wir uns alle Ebenen an, die für uns Leben und Erleben wichtig sind, die körperliche, die emotionale, die mentale, die energetische und die spirituelle Ebene. Ja, voll schön, dass du in der heutigen Folge mit dabei bist. Ich mag dich, bevor wir starten, noch einmal darauf aufmerksam machen, dass im September ein Live-Retreat stattfindet mit der lieben Sonja und mir. Wenn du also Lust hast, dein volles Potenzial zu verkörpern, in deine Fülle, in deine Lebenskraft, in deine Lebendigkeit zu kommen und in allen Lebensbereichen deine Wahrheit mehr zu leben und mehr auszudrücken, dann fühl dich herzlich eingeladen. Du findest alle Infos dazu in den Shownotes und melde dich jederzeit, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Existenzberechtigung sprechen und es kommt immer mal wieder die Frage durch oder auch in der Zusammenarbeit mit Menschen das Thema durch, dass viele Menschen innerlich das Gefühl haben, dass sie gar nicht wirklich ein Recht haben zu existieren. Das heißt, das ist etwas, was sogar noch vor dem Thema Selbstwertgefühl auftaucht. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, ein bisschen das Selbstwertgefühl aufzupolieren und mehr Selbstbewusstsein irgendwie in sich freizuschalten, sondern es geht einfach um die Basis und um die Wurzel und um das Gefühl, dass man keine wirkliche Existenzberechtigung hat, indem man einfach nur so ist, wie man ist. Und ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, wie es dazu kommen kann, dass jemand so eine Überzeugung oder so ein Gefühl in sich entwickelt, wann das entsteht und wieso das entsteht und insbesondere, was wir natürlich tun können oder was du tun kannst, wenn du dieses Gefühl oder diese Überzeugung kennst. Und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen wirst und ich wünsche dir viel Spaß und viele, ja, wesentliche Impulse. Ja, wenn wir uns diesem Thema Existenzberechtigung annähern, dann kannst du dir vorstellen, dass wir in der Zeit ein bisschen nach hinten reisen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, ja, wo deine Existenz begann. Und das beginnt natürlich ein Stück weit schon im Mutterleib. Das heißt, auch hier, das wurde mehr als gut erforscht. Mittlerweile gibt es in der pränatalen Psychologie etliche Belege dafür, dass wir bereits im Mutterleib volle Kanne mitkriegen. Sind wir gewünscht, erwünscht? Sind wir, haben wir einen Platz in dieser Welt oder haben wir das Gefühl, wir sind irgendwie eine Last, wir sind zu viel und wir sind ein Stück weit einfach nicht wirklich willkommen. Und auch da das Thema Sicherheit beginnt auch mitunter schon in der Schwangerschaft. Das heißt, ja, je nachdem, wie sehr die Mama mit Stresshormonen und mit Angstsituationen, mit wirklichen Bedrohungssituationen konfrontiert war, desto mehr spürt das natürlich auch der Fötus, bedeutet der Hormoncocktail, die Neurochemie, all die ganzen Botenstoffe im System werden eins zu eins durch das Kind, durch das Nervensystem, durch das Körperchen des Kindes sozusagen durchgeschleust. Das heißt, du erlebst das hautnah bereits im Mutterleib. Das heißt, das sind natürlich die ersten Imprints in Richtung Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn wir uns dieses Thema mit Existenzberechtigung anschauen, dann sind es genau diese beiden Punkte, nämlich es ist Geborgenheit und Sicherheit, die schiefgehen, könnte ich sagen. Und es ist nämlich unser aller Bedürfnis als Lebewesen, wenn wir auf diese Welt kommen und wenn wir gezeugt werden, dass wir uns geborgen, dass wir uns sicher und dass wir uns aufgehoben fühlen. Und da diese Bedürfnisse, die sind irgendwie nicht nur nice to have, sondern die sind einfach wirklich existenziell. Das heißt, es betrifft unsere Existenz, es betrifft unser So-Sein und es betrifft unseren Platz in dieser Welt. Wir brauchen also einen sicheren Hafen. Wir sehnen uns nach einem Platz in der Welt, den wir einnehmen können und an dem wir so sein können, wie wir sind. Und jedes Wesen, ja, egal ob Mensch oder Tier oder Pflanze, es ist völlig egal, jedes Lebewesen möchte sich willkommen, gewollt und zugehörig fühlen. Und wir sehnen uns nach eben Wertschätzung für unsere Person und für unsere Existenz. Also, dass wir da sind. Wir wollen da sein und wir wollen existieren dürfen. Und wir wollen idealerweise andere bereichern und beschenken. Denn das ist das Ding, wenn wir auf diese Welt kommen, dann ja, natürlich, dann brauchen wir auch viel von außen, aber wir geben und schenken ja auch unglaublich viel. Das heißt, wir wollen ehrlich gesagt nicht nur da sein, sondern wir wollen bereichern und wir wollen beschenken. Und wir sind eigentlich per se eine wandelnde Bereicherung für diese Welt. Nur wenn das Feedback im Außen nicht entsprechend war, dann beginnen wir genau an dieser Tatsache sehr, sehr tief zu zweifeln. Und ja, nicht nur tief zu zweifeln, sondern wir werden natürlich verletzt, weil wir kommen mit so viel Liebe auf diese Welt. Also es ist auf einer Ebene nicht wahr, dass man dir irgendwas zufügen müsste, so wenn du auf diese Welt kommst, sondern du bist ein Bündel voller Lebensenergie und voller Liebe und voller Lebensfreude. Und du möchtest auch gehalten und geliebt werden, aber du möchtest auch insbesondere lieben dürfen. Das heißt, du brauchst eine Außenwelt und einen Kontakt, der wirklich da ist, ja, den du auch wirklich beschenken kannst, und dann erlebst du dich als diese Bereicherung für diese Welt, die jeder und jede ausnahmslos ist, und ich bleibe dabei. Ja, und wenn letzten Endes dieser Kontakt fehlt, weil, wie gesagt, wir brauchen nur über das Du können wir das Ich wirklich wahrnehmen lernen und spüren lernen, das heißt uns selber wahrnehmen und spüren lernen, wenn dieser Kontakt fehlt oder wenn er unzureichend stattfindet, wenn also unsere Bezugspersonen nicht in der Lage sind, uns Geborgenheit und uns Sicherheit zu geben, uns wirklich von Herzen willkommen zu heißen in dieser Welt, uns einen Platz in ihrem Leben wirklich zu geben und auch Raum freizuschaufeln, freizumachen für uns und uns anzuerkennen, so wie wir sind, dann fühlen wir uns schon sehr früh haltlos, wir fühlen uns einsam und wir fühlen uns verloren. Wir fühlen uns unverbunden und wir haben auch das Gefühl, häufig außen vor zu sein. Wir haben den Eindruck, nicht gewollt zu sein, dass wir uns auch auf niemanden verlassen können und auch, dass die Welt ja ein gefährlicher und kalter Ort ist. Wir sind dann innerlich ständig in so einer Hab-Acht-Stellung, nervös und unruhig, weil wir immer damit rechnen gleich, dass uns irgendetwas Schlimmes passiert, dass einfach unsere Existenz bedroht ist. Und wir wissen dann gar nicht so richtig, wo wir hingehören und wo unser Platz im Leben ist. Und wir leben dann auch nicht wirklich, sondern wir halten das Leben irgendwie aus. Ja, wir fühlen uns verzweifelt, ohnmächtig und überfordert, und die Erfahrung, einfach nur da zu sein, ja, die ist uns fremd. Ja, wir zweifeln dann, dass wir überhaupt ein Recht haben, hier zu sein, ein Recht auf unsere Existenz und ein Recht darauf, irgendwie einen gebührenden Platz in der Welt einzunehmen. Wir fühlen uns fremd und falsch und wie so im falschen Film. Und da kommen natürlich Schuld und Scham ins Spiel, ja. Also das, wovon ich spreche, ist die Wurzel von Scham und von Schuld. Also Schuld ist wiederum ein Nebenprodukt von Scham. Scham ist der Kern. Das heißt, wir schämen uns zu existieren und da zu sein. Wir fühlen uns dann auch schuldig, wenn wir irgendeinen Platz einzunehmen versuchen. Wir glauben dann, dass wir das nicht dürfen, dass wir dazu gar kein Recht hätten. Und dann ziehen wir uns einfach zurück, ja, dann ziehen wir uns innerlich zurück, weil wir den Kontakt mit der Welt, mit anderen Menschen, mit der Welt quasi als unangenehm empfinden und dann schaffen wir uns möglicherweise Fantasie- oder Computerwelten, ja, in denen wir einen Zufluchtsort suchen. Ja, das bedeutet auch, ja, als Kind, dass wir nach einem Ort suchen, wo wir uns wohlfühlen. Das kann oft ein Ort in der Natur sein, Zuflucht bei Tieren beispielsweise, unter der Bettdecke, ja, so dass wir also uns oft Höhlen zum Beispiel bauen, ja, weil wir uns da sicher fühlen. Das heißt, wir ziehen uns schon früh aus der Welt zurück und wir entschwinden dann auch in Tagträumereien, ja. Das heißt, unsere Fantasie und die Fantasiewelt, die wird in der Regel mehr, weil die reale Welt für uns halt einfach leider trostlos ist. Sie ist rau, sie ist grob, sie ist grau und vielleicht ist sie sogar bedrohlich. Und aber auch meistens in diesen Fantasiewelten, auch da sind wir meistens alleine. Also in dem Sinne, es gibt meistens Fantasiewesen, aber wenig andere Menschen. Das heißt, das ist etwas, was wir uns selten dann vorstellen können, dass es mit anderen Menschen eben auch schön ist oder schön sein kann. Und es ist vom Nervensystem her, dass wir permanent in einer Hab-Acht-Stellung sind. Das heißt, permanent ist eine Bedrohung da, permanent ist eine Spannung im System, permanent ist einfach eine Erstarrung da, ja. Denn als Kind, wir können letzten Endes, wir reagieren auf diese Bedrohung und auf dieses Stress erleben. Wir können da nicht kämpfen und fliehen. Das heißt, wir reagieren hauptsächlich einfach mit Erstarrung. Und diese Erstarrung ist meistens so chronifiziert, gerade wenn das schon so früh bei uns passiert, dass die Muskeln, das ist ja in einem Alter jetzt gegebenenfalls, wo das beginnt, wo wir wirklich noch Säugling sind, wo die Muskeln noch gar nicht richtig ausgebildet sind und da zieht sich alles zusammen und das geht ganz häufig bis zum Bindegewebe. Das heißt eben, weil die Muskeln, nicht nur, dass die Muskeln sich verkürzen und zusammenziehen, sondern auch das ganze Bindegewebe. Und so chronifiziert sich das dann wirklich auch in unserer Körperstruktur. Und wir haben natürlich dann absolut Probleme, uns zu entspannen. Wir können, wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann können wir uns 0,0 entspannen, maximal, wenn wir alleine sind, ja, im Erwachsenenalter dann später, aber auch dann schwierig. Oder wir haben gegebenenfalls, das berichten mir viele Klienten, dass sie irgendwie mit einem Menschen, dass sie einfach einen Menschen gefunden haben, mit dem sie sich sicher fühlen, meistens ein Partner, eine Partnerin, gegebenenfalls, ja, aber mit allen anderen Menschen eben nicht. Das heißt, von diesen Menschen fühlen sie sich dann gesehen und verstanden und irgendetwas in einem anderen Menschen sorgt dann dafür, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlen. Aber an sich tief drinnen ist so ein tiefes, unterschwelliges Misstrauen und einfach eine Unsicherheit und eine Angst. Und diese Angst ist ganz häufig so ein bisschen nicht greifbar, ja. So eine grundsätzliche Angst und Unsicherheit, die viele verschiedene Lebensbereiche durchzieht. Die bezieht sich nicht auf einen konkreten Inhalt, sondern es ist so grundlegend, ne? Also so als könnten wir dem Fundament, der Basis auf die Basis, auf der unser Leben aufgebaut ist, als könnten wir der nicht wirklich trauen, ja? Dann misstrauen wir der Zukunft, der den Menschen und der Welt an sich. Und damit dann diese diffuse Angst, die da in uns ist, Sinn macht für unseren Verstand und nachvollziehbar wird, übertragen wir sie unbewusst auf alle möglichen bedrohlich erscheinenden Dinge im Außen, ja, wie beispielsweise das Weltgeschehen und es wird ein Krieg ausbrechen, Krankheiten, ja, es gibt eine diffuse Krankheitsangst beispielsweise vor Viren, vor Bakterien, ja, dass wir den Herd nicht ausgeschaltet haben, ja, was auch immer, also du kriegst den Punkt, wir suchen dann nach Gründen, um uns diese innere Angst zu rationalisieren, ja, und vielleicht kennst du das, also dem Verstand, der scheint dann grenzenlos kreativ zu sein, das heißt, unsere Kreativität kennt überhaupt gar keine Grenzen und selbst wenn wir mit unserem Verstand dann sehen, dass objektiv keine Gefahr besteht, diese Angst bleibt eben aktiv und sie bleibt bestehen. Und wir haben manchmal so dieses Gefühl, vielleicht auch, ja, von überall her lauert potenziell eine Gefahr, die aber nicht wirklich greifbar ist. Das ist wie in so einem Gruselfilm, wie in so einem Horrorfilm, wo man da drin sitzt und die ganze Zeit denkt, jetzt gleich kann irgendwie irgendjemand oder irgendwas um die Ecke kommen. Und wenn wir uns jetzt gemeinsam nochmal anschauen, wie entsteht das, ja, dann ist wirklich der Hauptgrund, dass das Bedürfnis nach Kontakt vernachlässigt wurde. Denn Kontakt bestätigt uns in unserer Existenz in den ersten Lebensjahren. Kontakt spiegelt uns in unserem Dasein, ja. Kontakt gibt uns dieses Gefühl, ich bin da, ich existiere. Und um in dieser Welt und um in unserem Körper gut anzukommen, brauchen wir das Gefühl, willkommen, gewollt und sicher zu sein. Und ansonsten werden wir unser Leben lang mit dieser Welt, mit dem Leben und mit unserer Existenz in irgendeiner Art und Weise hadern. Und Gründe, weswegen Eltern nicht da sein können in einer adäquaten Weise für ihr Kind, die sind natürlich immens vielfältig, ja. Das kann sein, dass Eltern nicht in der Lage sind, sich selber abgeschnitten haben von ihren Gefühlen und von ihrem Körper, dass sie einfach nicht wirklich Präsenz, Kontakt, Liebe und Zuwendung schenken können. Ja, weil sie selber traumatisiert wurden, weil sie selber hier Wunden haben. Das kann natürlich sein, dass irgendwelche Bedingungen das Ganze erschweren. In der heutigen Zeit hat man sowieso keinen Raum und keine Zeit für gar nichts. Ja, so, das heißt, wie soll man das denn auch alles unter den Hut kriegen mit irgendwie Job und Kind und dies und das? So, meistens, wenn man dann noch Geschwister hat beispielsweise, ja, und ein jüngeres Geschwisterkind da ist und dann wird das ältere Kind tendenziell eher vernachlässigt und so weiter. Das heißt, das sind die großen und die kleinen Traumata, die einfach da sind und die genau zu so einem Grundgefühl mit sich selber und mit der Welt und über die eigene Existenz führen. Ja, und das sind dann genau die Botschaften, die wir verinnerlichen. Ja, wie genau, ich habe hier keinen Platz, ich zähle nicht, ich bin nicht erwünscht, ich bin allein und verloren und es ist niemand da, ich bin hier am falschen Platz, ja, ich gehöre nicht dazu, ich gehe hier unter, ich darf nicht dazugehören, ich darf nicht Teil des Ganzen sein, ich fühle mich wie ein Außerirdischer, ja, ich komme nie an, ich will hier weg, ja, ich bin für andere eine Last. Das heißt auch dieses, ich rede mit ganz vielen auch Klienten, die diese Erde hier, die einfach nicht gerne hier sind, die es noch nicht wirklich geschafft haben, Frieden damit zu schließen, dass sie hier inkarniert sind und dass sie die Erde auf einer Ebene als Heimatplanet jetzt ausgewählt haben. So, ja, das ist aber genau das, wenn wir das Gefühl haben, wenn uns einfach dieser Kontakt am Anfang gefehlt hat, dann können wir auch diesem Planeten hier nichts abgewinnen, wenn wir und der Gattung, die hier auf diesem Planeten lebt, nämlich Menschen, ja, wenn wir nicht in einer entsprechenden Art und Weise begrüßt wurden. Ja, und all das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, weil, wie gesagt, der Körper reagiert ständig auf diese Wechselwirkung, ja, also auf diese inneren Überzeugungen. Bedeutet, da ist ständig eine Aktivierung, eine chronische sympathikotone Aktivierung, ja, und natürlich ist unser System dann sehr schnell erschöpft, ja, es geht in die Erstarrung, es passiert Rückzug, es sind Gefühle von Hilflosigkeit, Überforderung, wir beginnen zu dissoziieren, wir schneiden uns also ab, weil wir ja auch gelernt haben, dass wir mit unseren Gefühlen alleine sind und alleine klarkommen müssen, das können wir aber noch nicht als Kind, deswegen dissoziieren wir von uns, von unserem Erleben, ja, auch Selbstangriffe können entstehen, das heißt einfach wirklich eine größere Form von Aggression, eben weil wir nicht wissen, wie wir dieser Unfähigkeit, dieser Hilflosigkeit, diesem Gefühl ausgeliefert zu sein, irgendwie begegnen können, wenn wir uns tief im Inneren nicht richtig fühlen. Und ja, es ist einfach eine große innere Leere und wir versuchen auch alles, damit das andere nicht merken, wie wir sind, beziehungsweise besser gesagt, wie wir meinen zu sein, nämlich unzureichend und nicht richtig. Ja, und das ist einfach eine furchtbare Angst, weil da ist so ein doller innerer Konflikt. Einerseits ist da eine große Angst, ausgelöscht zu werden, ja, und vernichtet zu werden, also die eigene Existenz tatsächlich zu verlieren. Andererseits hat man auch wahnsinnig Angst davor, sich zu zeigen und überhaupt zu existieren, weil Existieren direkt mit der Erfahrung von Bedrohung, von Hilflosigkeit, von Verlorensein und von Verzweiflung gekoppelt ist. Das heißt, ich könnte sagen, egal wie, wir kommen aus diesem Dilemma nicht raus, ja. Einerseits haben wir Angst, ja, unsere Existenz zu verlieren, ja. Andererseits haben wir auch Angst davor, wirklich ins Leben zu gehen, wirklich zu leben. Das heißt, das, was unterdrückt ist in dieser, bei diesen Menschen, ja, mit genau diesen frühen Erfahrungen, ist dieses, ich zeige mich, ich fühle, ja, ich bin da, ich existiere und, es ist natürlich eine objektive Tatsache, das ist so, sobald du da bist, existierst du, ja, aber diese Menschen halten ihre eigene Existenz, sie halten ihr Dasein und sie halten vor allen Dingen die damit verbundene Lebenskraft, ja, zurück. Also es ist wie die ganze Zeit mit angezogener Handbremse durchs Leben zu gehen und irgendwie halt, ne, dieses zu leben und andererseits doch nicht zu leben und nicht leben zu wollen, so, ne, es ist immer diese Ambivalenz. Und es kostet natürlich wahnsinnig viel Kraft, ja, das heißt, nicht oft sind solche Menschen wirklich auch chronisch erschöpft, das heißt, da ist wirklich, wirklich eine ständige Aktivierung und ein ständiges Ankämpfen gegen das, ich könnte sagen, dass man ja lebt per se, das ist letzten Endes, das wird ein Stück weit verleugnet und das wird auch nicht gewollt. Ich möchte ganz kurz noch im Erwachsenenalter darauf eingehen, bevor ich noch ein paar Sätze natürlich darüber verliere, wie wir damit umgehen können, um das zu verändern. Es gibt verschiedene Strategien, auch im Erwachsenenalter dann, wie wir damit umgehen. Und eine Strategie ist letzten Endes beispielsweise, dass wir sehr analytisch und rational sind. Das heißt, man versucht, beim eher analytisch-rationalen Typ, der versucht seine innere Sicherheit ja aufgrund von nüchternem, rationalem Denken sowie irgendwie durch klare Analyse zu kriegen. Das heißt, tendenziell ist da eine Verachtung gegenüber Menschen, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen so und diese nach dem Motto nicht unter Kontrolle haben. Ja, das Kontrollieren von den eigenen Gefühlen, ja, das schafft so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit und Überlegenheit. So, ja, also das ist der eine Untertyp, das heißt analytisch-rational, das ist dann das einzig Wesentliche, könnte ich sagen. Dann gibt es Menschen, die eher religiös-spirituell werden, das heißt, die flüchten. Ja, das ist genau das, das ist dieses typische spirituelle Bypassing, also die Flucht einfach in sogenannte besseren Welten. Und das sind häufig Menschen, die der Überzeugung sind, dass nur da das wahre Leben stattfindet, ne, in der Meditation, in der Kontemplation, so, ne, die auch viel mit anderen Wesen in Kontakt sind, Engeln und so weiter. Überhaupt nichts dagegen. Also es ist für mich ganz, ganz wichtig an diesem Punkt. Verstehe mich nicht falsch. Ich selber glaube extrem an genau alle diese Dinge. Aber es geht vielmehr darum, aus welcher Motivation passiert ist und verleugne ich auch die materielle Welt. Das heißt, dass außerhalb der materiellen Welt extrem viel existiert und dass die materielle Welt nur ein kleiner Bruchteil davon ist. Definitiv bin ich zutiefst davon überzeugt, ja. Aber es geht darum, ob ich die Welt, ja, die reale Welt, könnte ich sagen, die materielle Welt auch ein Stück weit, negiere und verachte und halt mich hier in dieser materiellen Welt nicht zurechtfinden kann. Und das ist etwas, was wir unbedingt nachholen und auch lernen müssen. Und das sind dann genau die Menschen, die anfällig sind für Gurus, ja, beispielsweise. Also irgendwie Gurus Lehrer, ja, zu finden und sich an die zu hängen und so, damit sie endlich, ja, das Rezept kriegen, damit es ihnen in ihrem Leben besser geht, so, ja, das heißt, sind genau diese Menschen, die für sowas dann letzten Endes anfällig sind. Oder es gibt Menschen, die so krass existenzsichernd sind, das heißt, ne, sie beschäftigen sich nur damit, ihr Überleben zu sichern in allen Lebensbereichen und sind auch ständig dabei, leider, um ihre Existenz zu kämpfen, ja, sei es finanziell, sei es beruflich oder sei es privat. Das heißt, Da passieren dann ganz viele Dinge auch, dass wir diese existenzielle Bedrohung, vielleicht kennst du das bei dir oder auch bei anderen, dass wir das auf gesellschaftliche Minderheiten beispielsweise projizieren, wie ne, Ausländer, wie Flüchtlinge, so nach dem Motto, ne, die nehmen einem alles weg und so weiter. Ne? Das heißt, das ist genau das, weil wir uns emotional oder diese Menschen sich dann in Angst und Schrecken und im Überlebensmodus befinden. Ja? Und das sind tatsächlich diese Menschen, die sich immer wieder Situationen selber kreieren, die existenziell bedrohlich sind und in denen diese Menschen immer wieder gefühlt um ihre Existenz kämpfen müssen, so, ja. Und einfach nur zu leben oder das Leben zu genießen, ist diesen Menschen völlig fremd und scheint so weit weg. Und einerseits ist da irgendwie eine Sehnsucht danach, ja, und andererseits, wie gesagt, ist es aber extrem weit weg. Und das sind die Menschen, die leider so ein bisschen auch manchmal dazu neigen, was heißt in der Opferhaltung? Naja, es ist ja dann auch real, dass sie sich immer genau das kreieren, ja, an Situationen. Aber das ist genau leider dieser alte Film, der immer und immer wieder läuft. So, ich habe jetzt viel darüber gesprochen. Jetzt möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, wie gehe ich damit um? Es ist, ehrlich gesagt, ein langer Weg und die wichtigsten Elemente auf diesem Weg sind, dass du beginnst, deinen Körper zu spüren. Das heißt, du musst deinen Raum, in dem du gewählt hast zu leben, und das ist in allererster Linie dein Körper, wieder dich zuwenden. Und ja, da werden Gefühle wie Angst, wie Hilflosigkeit, wie Ohnmacht, und du darfst lernen, dich diesen Gefühlen zuzuwenden. Du darfst realisieren, dass du überlebt hast, und du darfst erstmal Sicherheit in deinem System verankern, indem du spürst, okay, mein Körper ist da. Also ich könnte sagen, wir müssen uns zuerst ein Stück weit auf unseren eigenen Körper verlassen können, und dann können wir uns auf andere Menschen verlassen und dann auf das Leben. Das heißt aber, dieser Schritt, uns zuerst unserem Körper zuzuwenden und davon auszugehen, dass das, was darin gespeichert ist, für uns ist, ja, und dass wir uns natürlich Schritt für Schritt dieser Angst in uns stellen, ja, dass wir wirklich unser Nervensystem lernen zu regulieren, das ist das A und O. Das heißt, in einer Körpersprache, deinem Körper, deinem Nervensystem Sicherheit schenken, indem dein System realisieren kann, okay, es ist vorbei, ich habe überlebt. Und indem du dich immer wieder orientierst und umschaust und atmest und spürst, okay, und ich atme und es passiert nichts. Das heißt, wir brauchen genau diese Frequenz in deinem Nervensystem. Und der Körper, von dem du dich abgespalten hast, das Fühlen, was du ein Stück weit vielleicht ablehnst, ja, dich da wieder Schritt für Schritt langsam dem anzunähern, indem du Körperübungen machst, indem du deinen Körper viel berührst, indem du mit deiner Aufmerksamkeit, ja, gerade am Anfang ist es schwer, wenn man so abgespalten ist vom Körper, den Körper einfach zu spüren. Es geht nicht um eine Meditation. Also gerade für diese Menschen funktioniert Meditation nicht gut, weil es wirklich darum geht, mit beiden Beinen hier zu landen. Es hat viel mit Erdung zu tun. Das heißt, dass du wirklich deine Beine viel abknetest, dass du barfuß gehst, dass du wirklich in Kontakt gehst, auch erstmal mit der Erde, dass du in Pflanzen rein, mit den Händen wirklich, ich meine das physisch, im physischen Sinne, in die Erde hineingehst und dass du deinen Körper, wirklich, dass du die Konturen deines Körpers mehr zu spüren beginnst, ja, und dass du, ja, letzten Endes spürst, auch wenn sich dein Körper am Anfang noch nicht gut anfühlt, weil da so viele Dinge gespeichert sind, es ist der einzige Weg, worum es geht, langsam, aber sicher, dich dir selber wieder anzunähern und dich für dich selber zu öffnen und danach auch wieder für andere Menschen. Und zum Schluss, mir ist noch ganz wichtig, es ist so oft begegnet mir, dass diese Menschen immer wieder sagen, ja, es ist ja eigentlich nichts Schlimmes passiert. Das heißt, genau diese Menschen, die nehmen nicht ernst, wie schlimm es eigentlich in ihnen ist. Wenn du abgespalten bist von deinem Körper, wenn du dich nicht spürst und wenn du diffuse Ängste und dich oft bedroht fühlst, dann kannst du zutiefst deine Hand ins Feuer dafür legen, oder ich lege sie ins Feuer, dass wirklich du echt unschöne, schmerzhafte Dinge erlebt hast. Das heißt, dass viel Bindungs- und Entwicklungstrauma stattgefunden hat. Und das ist der ganz normale Wahnsinn. Es muss nichts Schlimmeres passiert sein, in Anführungszeichen, als das, was diese Kultur als ganz normal ansieht. Dass du ja dich überhaupt nicht hier willkommen fühlst. In diesem Leben, auf diesem Planeten, in diesem Körper. Und dich Schritt für Schritt mit dir selber, mit dem Leben, mit dem Körper wieder anzufreunden. Anfreunden heißt erstmal zuwenden und dir gegebenenfalls dabei Unterstützung zu suchen, weil es alles andere als leicht ist. Das ist der Weg. Das ist ein Weg, den du nicht an einem Abend oder in einer Woche oder auf einem Seminar hinkriegst. Aber all das sind Puzzlestücke, die dich in eine richtige Richtung bringen. Ich könnte noch so viel mehr dazu sagen, so, weil das ist alles, was man dazu sagen kann, wie man das auflöst oder wie man damit umgeht, ist komplett meine gesamte Arbeit, die ich nicht in eine Podcast-Folge packen kann. Aber ja, das sind einfach die wesentlichen Schritte und Elemente. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für dein Lauschen, für dein dich mit dir beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ja, ich hoffe, dass du einige Impulse, einige Aha-Momente, einige spürbare Effekte vielleicht erleben konntest mit und durch diese Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine gute Woche, eine gute Zeit und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.